Heimkind. Oder wie heißt das noch gleich? Der Podcast über die Arbeit, das Leben und das Mitgestalten in der Backhaus Kinder- und Jugendhilfe. Wir sprechen Klartext zu Vorurteilen, Erfahrungen und Themen rund um die Kinder- und Jugendhilfe.
Hallo, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Heimkind, dem Podcast von und mit der Backhaus Kinder- und Jugendhilfe. Das wisst ihr inzwischen wahrscheinlich auch, aber ich sag's trotzdem dazu, weil vielleicht habt ihr genau wegen dem Thema heute das erste Mal eingeschaltet. Das Thema habt ihr wahrscheinlich schon im Titel gesehen. Wir sprechen heute über FASD. Ich bin Linda, ich arbeite im Marketing bei Backhaus und mit mir hostet diesen Podcast meine liebe Kollegin Bettina.
Hallo zusammen.
Genau, und ich muss zugeben, Bettina hat die Folge vorbereitet. Wir haben heute einen super Experten-Gast hier im Studio sitzen. Und ich halte mich da ein bisschen zurück, habe ich gerade schon gesagt. Ich grätsch dann mit den Fragen rein, die man hat, wenn man nicht so tief im Thema ist. Und deswegen übergebe ich das Zepter direkt mal an Bettina.
Ja, übernehme ich gerne. Genau, wir möchten heute einmal über FASD sprechen, die fetale Alkoholspektrumsstörung. Und wir haben eine Person da, wenn ich an das Thema FASD denke, denke ich sofort an Gisela Michalowski. Stell dich gleich gerne nochmal vor. Aber in der Vorbereitung war es so, dass wir gesagt haben, hey, das ist ein Thema, wir bemerken ganz oft in unserer Arbeit, dass FASD gar nicht so bekannt ist. Wenn Leute aus der Ausbildung kommen beispielsweise, dass sie dann erst in der Praxis das erste Mal damit konfrontiert werden. Aber auch darüber hinaus ist da wirklich noch so viel Unwissenheit. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen auch nach wie vor undiagnostiziert sind. Und wir möchten heute mit dieser Folge so ein bisschen aufklären und vielleicht auch nochmal so eine Idee mitgeben, was ist das überhaupt? Und zusätzlich auch vielleicht auch nochmal schauen, dass diese Stigmatisierung nicht so stark ist. Da haben wir aber gleich auch nochmal mehr zu, wieso wir über Stigmatisierung da oft auch denken oder sprechen. Ich übergebe aber einmal das Zepter, Gisela, und würde dich bitten, dass du dich einmal vorstellst.
Ja. Hallo, mein Name ist Gisela Michalowski. Ich bin seit 15 Jahren bei Backhaus Profimutter, beziehungsweise ich war zwischendrin auch mal familienanaloge Wohngruppe. Und parallel dazu bin ich immer schon ehrenamtlich tätig. Ich bin seit 21 Jahren Vorsitzende des Vereines FASD Deutschland. Lebe in Lingen und habe insgesamt 10 Kinder. Ich habe 4 eigene Kinder, ein Adoptivkind und 5 Pflegekinder, die in einer unterschiedlichen Ausprägung, die alle eine Diagnose haben, die unter dem Oberbegriff FASD fallen.
Und ich muss ergänzen, du bist Trägerin des Bundesverdienstkreuzes. Das hast du jetzt mal eben so schön unterm Tisch fallen lassen.
Ja, das lasse ich ganz häufig unter den Tisch fallen. Ich fand es total toll, dass ich dieses Bundesverdienstkreuz erhalten habe. Aber ich habe ganz lange immer überlegt, warum habe ich das überhaupt gekriegt? Weil ich meine Arbeit immer als ja so selbstverständlich empfunden habe, dass das für mich zu meinem Alltag gehörte. Ja, ich habe es jetzt im dritten Jahr, vor 2023 habe ich es erhalten. Mhm. Und bin also auch ganz stolz darauf. Ich trage es auch, wenn ich einen Bläser anhabe. Also wenn man mich mit Bläser sieht, kann man gucken, dann sieht man es auch.
Also herzlichen Glückwunsch nochmal und ja, absolut danke. Verdient, auf jeden Fall.
Ja, danke.
Ja, ich würde gerne mal mit so ein paar Basics bei dir einfach starten. Ich habe ja gerade schon mal gesagt, FASD, fetale Alkoholspektrumstörung. Aber vielleicht kannst du mal wirklich ganz simpel erklären, was bedeutet überhaupt FASD? Wofür steht es?
Also FASD ist ein Oberbegriff, der wird weltweit verwandt und kommt aus dem Englischen und heißt dort Fetal Alcohol Spectrum Disorder. Wir haben es auf Deutsch übersetzt in fetale Alkoholspektrumstörung. Und diese Behinderung entsteht nur dann, wenn die Mutter in der Schwangerschaft Alkohol konsumiert. Diese Behinderung oder das, was FASD im Alltag ausmacht, wäre vermeidbar, wenn passende Prävention rechtzeitig greifen würde und die Frauen in der Schwangerschaft, sobald sie merken, dass sie schwanger sind oder sobald sie planen, schwanger zu werden, auf Alkohol komplett verzichten.
Und da sind wir nämlich bei dem ersten Punkt. Ich hatte eingangs ja schon mal über Stigmatisierung gesprochen. Ich merke oder ich beobachte oft, dass Leute die Idee haben, das sind Personen, die aus bestimmten sozialen Milieus kommen, die, ich übertreibe jetzt auch mal, ne, die die Flasche Korn am Hals haben und während der ganzen Schwangerschaft trinken. Es gibt ja so ein bestimmtes Bild auch dahinter.
Ich glaube, dass dieses Bild überwiegend falsch ist. Mhm. Wir arbeiten alle in der Jugendhilfe und wir haben alle immer wenn wir FASD hören, die Frau aus der Unterschicht vor Augen, die mit ihrem Mann in einer verwahrlosten Wohnung sitzt und dort Alkohol konsumiert. In den Untersuchungen, die durchgeführt worden sind, zum Beispiel von der Deutschen Hauptstelle für Suchtgefahr, kristallisiert sich immer mehr hinaus, dass also fast 80% aller Schwangeren trinken in der Schwangerschaft und dass am meisten Alkohol in der gehobenen Mittelschicht auch in den Schwangerschaften konsumiert wird. Nur diese Kinder fallen nicht so auf, weil sie im System, also in ihrem Familiensystem, ganz häufig gut aufgefangen werden.
Das ist eine heftig hohe Zahl. Ich bin gerade jetzt schon erschrocken.
Ja, also. Und das ist nämlich das, was ich mit der Stigmatisierung meine, auch diese Schuldzusprechung. Also wenn wir jetzt mal kurz da nochmal hinschauen. Ich weiß, vor vielen Jahren war in der Region, wo ich lebe, ein Zeitungsartikel über FASD. Ich fand den super aufklärend. Und da lag der Fokus auch nochmal darauf, diese Schuldzuweisung zu lassen. Also, ne, du bist schwanger, du hast getrunken, du bist schuld, dass dein Kind FASD hat. Viele Menschen, das sagst du ja auch immer, wissen am Anfang vielleicht gar nicht, dass sie schwanger sind, trinken dann nochmal das Glas Rotwein beim Abendessen. Und das kann zum Verhängnis werden. Muss es nicht, kann aber.
Das kann. Aber ich denke, es gibt keine Frau, die sich hinsetzt und sagt, ich trinke jetzt Alkohol, weil ich unbedingt ein behindertes Kind haben möchte. Sondern tatsächlich da fehlt Wissen. Und das ist das, was ich immer wieder sage. Nur durch Wissen über die Entstehung der fetalen Alkoholspektrumstörung kann FASD verhindert werden beim Kind. Deswegen ist es für mich ganz wichtig, dass wir als, also seitens des Vereines, dessen Vorsitzende ich bin, ganz viel Präventionsarbeit machen. Wir stellen immer wieder fest, dass in allen Bevölkerungsschichten kein Wissen oder kaum Wissen zum Thema Alkohol in der Schwangerschaft vorhanden sind. Und das finde ich ist fürchterlich. Da müssen wir unbedingt, das muss weiter getragen werden, dass man in der Schwangerschaft nicht trinkt, weil es sollte jeder wissen, schwanger und Alkohol ist ein absolutes No-Go.
Ja, genau. Nicht nur dann das Glas Rotwein, sondern dann auch die Morscherie. Oder das alkoholfreie Bier, was ja auch nicht immer 0,0 ist, was viele, glaube ich, auch nicht wissen.
Nein, es ist tatsächlich, wenn ich ein Bier trinken will und ich möchte ein alkoholfreies Getränk haben, es ist nicht nur Bier, es ist auch Wein, da muss 0,0% Promille draufstehen. Ja, ich sage, alle anderen haben noch einen geringen Prozentsatz Alkohol drin, der aber nicht deklarierungspflichtig ist.
Ja, und das summiert sich natürlich, wenn ich dann mehrere Flaschen trinke.
Ich habe direkt mal zwei Fragen.
Hau raus.
Zum einen die Frage, macht die Dosis das Gift? Und zum anderen die Frage, ist es ein Unterschied, wie weit fortgeschritten ich in der Schwangerschaft bin?
Also die Dosis macht auch hier das Gift. Also regelmäßiger täglicher Alkoholkonsum ist natürlich wesentlich gefährlicher wie Alkoholkonsum einmal in der Schwangerschaft. Ja. Aber Untersuchungen zeigen, dass also schon ein Glas Alkohol in der Schwangerschaft dazu führen können, dass sich das Kind verändert oder dass nicht sämtliche Gehirnfunktionen da sind. Es kommt immer darauf an, wann man trinkt und wie hoch der Alkoholpegel ist. Aber im zweiten Teil deiner Frage, gerade im ersten Drittel, wenn die Frauen häufig noch gar nicht wissen, dass sie schwanger sind, ist der Alkohol am gefährlichsten. Weil er dann sich auf die Organe und hier ganz besonders auf das Gehirn auswirken kann.
Und das sind vorrangig neurologische Schäden, die dann bei dem Kind entstehen?
Es sind sowohl neurologische Schäden wie auch körperliche Schäden. Es gibt jetzt neue Untersuchungen, dass auch der Körper ganz gut, also ganz viele Probleme aufweist, wenn die Mutter in der Schwangerschaft Alkohol konsumiert hat, wie Herzfehler, Nierenprobleme. Und. Ich sage, wen es interessiert, der sollte mal einmal The Lay of the Land mit Miles Himmelreich, CJ Latke im auf dem YouTube-Kanal anschauen.
Okay.
Ich habe in all den Jahren Jugendhilfe beispielsweise auch Familien begleitet, wo ein hoher Alkoholkonsum stattfand, teilweise auch eine Suchtproblematik, aber kein junger Mensch FASD hatte. Also das ist so ein bisschen wie Lotterie. Das heißt nicht, wenn ich viel trinke, hat mein Kind FASD. Genauso aber nur, weil ich es nicht weiß und einmal dann dieses Glas Rotwein trinke, bleibe ich verschont. Das ist halt so, finde ich, auch dieses Tückische daran, dass du nicht sagen kannst, die Menge ist es oder der Zeitraum ist es, sondern es ist einfach so willkürlich auch.
Ja, es ist sehr willkürlich. Ich sage, man versucht schon seit Jahren durch Untersuchungen festzustellen, warum es tatsächlich trinkende Frauen gibt in der Schwangerschaft, die ein gesundes Kind gebären, aber auch im Gegenzug dazu Schwangere, die wenig Alkohol konsumiert haben, die ein stark beeinträchtigtes Kind zur Welt bringen. Also es gibt noch da keine wissenschaftlichen Belege, dass man sagen kann, so und so funktioniert das. Das hier ist die Schutzfunktion, die es gibt während der Schwangerschaft, wenn die Frau trinkt. Also da sind wir noch auf dem Weg und gucken. Aber ich sage grundsätzlich immer noch, Alkohol und Schwangerschaft gehören nicht beieinander.
Ja. Bevor wir zur nächsten Frage kommen, möchte ich da auch nochmal anmerken, wir sprechen dann immer über die werdenden Mütter. Ich würde aber gerne auch werdende Väter mit in die Verantwortung nehmen. Ich weiß, werdende Väter verursachen kein FASD oder geben es weiter, aber es geht ja dann teilweise auch um gesellschaftlichen Druck, was Alkoholkonsum angeht. Wenn ich auf einer Grillparty bin und ich entscheide mich dafür, dass ich nicht trinke, ist hier in der Region, aber nicht nur hier in der Region, ich glaube, das ist gesamtgesellschaftlich so ein Ding, grundsätzlich ja erstmal die Frage, wieso nicht?
Ja.
Also man muss sich ja regelrecht erklären, dass man sich dafür entscheidet, nicht zu trinken. Teilweise auch gesellschaftlicher Druck, den auch werdende Mütter dann haben. Ich weiß, ich bin in einem gebärfähigen Alter auch mal gewesen und wenn man dann nicht getrunken hat, war direkt der Blick, oder bist du schwanger? Also das ist ja auch, kann ja auch sehr schmerzhaft sein, immer damit konfrontiert zu werden. Und das möchte ich auch nochmal betonen, also dass wir da eigentlich breiter drauf gucken müssen und auch die Gesellschaft, aber auch werdende Väter mit in die Verantwortung nehmen müssen.
Ja, und ich finde, jeder sollte selber entscheiden, was er trinkt, wenn er, wenn es eine Feierlichkeit oder ein Feierabendgetränk sein soll. Ich sage auch, Kaffee und Tee schmecken ganz gut zum Feierabend. Aber es ist immer noch dieser gesellschaftliche Druck da und dieses Gefrage, wenn du als Frau nicht trinken willst, bist du schwanger. Und für mich gehört da auch die Akzeptanz mittlerweile dazu, dass es einfach Menschen gibt, die Alkohol ablehnen. Es gibt ja ganz viele Bewegungen in der Zwischenzeit, dass man eben halt nicht überhaupt gar keinen Alkohol mehr konsumieren muss. Und ich finde, das ist ein ganz guter Schritt.
Ich gehe sogar so weit, wenn ein Paar sich dazu entscheidet, Nachwuchs zu bekommen. Meine Meinung ist, dass beide Personen dann aufhören, Alkohol zu trinken.
Da bin ich bei dir.
Werdende Mütter, werdende Vater, gemeinschaftlich, Punkt.
Ja, es ist ja auch ein Zeichen. Beide werdende Eltern. Nur die Frau trägt das Kind. Warum soll der Mann die Frau nicht unterstützen? Und auch das ist ein Zeichen dafür.
Ja, wenn wir dann nochmal nach anderen Entwicklungsstörungen schauen, die wir so auch nicht nur in der Jugendhilfe begegnen, sondern schauen, ich weiß, dass beispielsweise Autismus, einigen vielleicht bekannt ist, auch ADHS. Wie können wir das so Außenstehende nochmal verständlich machen, was auch im Gehirn passiert? Vielleicht auch Unterschiede zu ADHS, Autismus, Gemeinsamkeiten. Welche Erfahrung hast du da?
Also ganz häufig haben unsere Menschen mit FASD auch eine ADHS- oder Autismusdiagnose, weil Autismus und ADHS ist der erste Schritt ganz häufig, warum dieses Kind auffällig eingestuft wird. Ich selber bin auch über die ADHS-Schiene zum FASD gekommen, weil mein Kind sich so unterschied von den anderen Kindern. Ja, und in der Gruppe der Pflegeeltern, wenn ich erzählt habe, wie es bei uns zu Hause abläuft, also dass das Kind nicht aus Erfahrungen lernt, dass das Kind nicht generalisieren kann. Ja, wenn ich verbiete, du fährst die abschüssige Auffahrt bei uns nicht runter, schiebt er sein Fahrrad zum Nachbarn und fährt da die aufschüssige Auffahrt runter, dass er diese Sachen überhaupt nicht versteht. Ja. Ich sage, ich habe am Anfang immer das Gefühl gehabt, ich spreche Chinesisch und das Kind spricht Deutsch, aber wir kommen nicht auf einen gemeinsamen Nenner. Und das ist das, was so den Alltag auch so schwierig macht bei uns.
Was Wie müssen wir uns das denn vorstellen, was passiert im Gehirn bei Menschen mit FASD? Du hast ja gerade schon Beispiele gesagt, auch so die Lernfähigkeit und so, aber was passiert genau im Gehirn, um vielleicht auch verstehen zu können, dass bestimmte Dinge nicht funktionieren?
Die Gehirnentwicklung setzt schon ein in der dritten Woche der Schwangerschaft. Dann bilden sich Vorläuferzellen, aus denen wird das Gehirn gebildet. Wenn ich in dieser Zeit trinke, sterben diese Zellen ab und es führt nicht zu einer korrekten Gehirnentwicklung. Die Gehirne von den Menschen mit FASD sind in der Regel verändert, verkleinert und aufgrund dessen sind auch Denkleistungen, Arbeitsgedächtnis und solche Sachen gestört. Ja, es gibt Untersuchungen von Menschen mit FASD im MRT und Normalus. Und man stellt fest, wenn unsere Menschen mit FASD Mathematikaufgaben lösen müssen, leuchten ganz viele Flecken im Gehirn auf. Also die Arbeitsleistung, die Speicher im Gehirn sind anders gesetzt wie bei den Normalos. Wenn wir Matheaufgaben rechnen, haben wir nur eine Stelle im Gehirn, die aufleuchtet. Und das ist, glaube ich, das, was so für mich war, so dass dieses eindrucksvolle Bild dieser kleinen Lichterkette im Gehirn, wo ich die Lichter alle zusammenführen muss. Und wenn ich das machen muss, um zu einem vernünftigen Ergebnis zu kommen, zeigt es auch die Arbeitsleistung, die der Mensch mit FASD erbringen muss, um nur einen Bruchteil dessen zu erreichen, was ein hirnorganisch gesunder Mensch erreichen kann.
Ich habe vor vielen Jahren auch mal ein MRT-Bild gesehen, nicht die Lichterkette, von der du sprichst, aber auch wie sich das Gehirn nochmal in der Größe unterschieden hat. Und das hat mich wirklich beeindruckt. Ich weiß nicht, ob es das richtige Wort ist, aber das hat was bei mir ausgelöst. Zu sehen, wirklich von zwei Neugeborenen, wie da schon zu erkennen war, dass das Gehirn eindeutig kleiner ist, anders strukturiert ist als bei einem Neugeborenen ohne FASD.
Ja.
Kann ich denn als Laie, das gibt es irgendwie Merkmale, auch wenn ich unsicher bin, vielleicht habe ich auch ein Pflegekind, ich kenne die ganze Vorgeschichte nicht, ist das jetzt ADHS, Autismus, FASD, gibt es so Merkmale, wo man das vielleicht so ein bisschen für sich schon kategorisieren kann, feststellen kann?
Also was mich auf den Weg gebracht hat, in Richtung FASD zu schauen, war, dass ich mein Kind im Gegensatz zu ich kann vergleichen zwischen leiblichen und Pflegekindern, dass es sich anders entwickelt hat, was mich dazu gebracht hat, dass ich ganz häufig abends mein Erziehungsverhalten reflektiert hatte. Ich war so sehr leichtsinnig. Ich habe schon zwei Kinder, dann kann ich auch noch ein drittes großziehen. Und mit diesem dritten veränderte sich auch unser Alltag. Ich sage, mir als Mutter ist es im Prinzip egal, wie mein Kind aussieht, wie groß oder wie schwer das ist, was auch Bauteile der FASD-Diagnostik sind. Ich sage, mein Alltag ist durch das Verhalten der Kinder so geprägt. Ja, ich habe gerade schon gesagt, ich habe das Gefühl gehabt, ich rede Chinesisch und mein Kind redet Deutsch und wir kommen nicht auf einen Nenner. Aber dieses, was mich so ganz besonders beeindruckt hat, war dieses Nicht-Lernen-Können aus Erfahrung. Ja, meine hirnorganisch gesunden Kinder haben zweimal an einen heißen Herd gepackt, dann wussten die, dass der ist heiß und haben das gelassen. Und mein Kind mit FASD hat es immer wieder gemacht, bis ich den Herd habe hochsetzen lassen, damit es nicht mehr daran langen kann. Ja, das war so das, was mich am Anfang so sehr beschäftigt hat. Aber es gibt natürlich körperliche Merkmale, aber die sind nur bei der Diagnose FASD da. FASD ist der Oberbegriff. Und beim partiellen fetalen Alkoholsyndrom sind zum Beispiel Veränderungen im Gesicht vorhanden. Aber ich sage, für mich ist dieses Verhalten einfach das Ausschlaggebende gewesen.
Die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass es teilweise recht simple Arbeitsabläufe sind, die immer wieder im Alltag präsent sind, die manchmal funktionieren und auf einmal nicht mehr funktionieren. Und man sich fragt, wie kann das denn? Das hat doch immer geklappt. Wieso klappt das gerade nicht? Das verstehe ich gerade nicht. Und das waren dann auch junge Menschen mit FASD, wo einem dann bewusst werden musste, stopp, das ist nicht, dass sie keine Lust haben, dass sie das extra machen, sondern es funktioniert gerade nicht.
Ja, und ich behaupte ja immer, ich muss mir ja immer Bilder machen, damit ich verstehe, warum das so ist. Wenn mein Kind mit FASD was Neues lernt, der Kopf ist endlich, da passt nur eine gewisse Menge an Informationen und Speicher rein. Und wenn ich dem Kind, also wenn ich das Gehirn dann aus Legos bestelle und ich schiebe vorne einen neuen Lego-Klotz rein, weil es was Neues gelernt hat, dann fällt hinten natürlich ein Lego-Klotz raus. Und ich sage, und es kann sein, dass es Wissen ist oder etwas, was wir ewig gelernt haben, was wir ewig gemacht haben, ja. Ich sage, also das blödeste Beispiel, was ich dafür habe, und es ist tatsächlich passiert, Zähne putzen. Ja, wir putzen regelmäßig die Zähne. Und auf einmal steht mein Kind im Badezimmer und guckt die Zahnbürste an und ich sehe dem Kind an, dass es nicht mehr weiß, was das für ein Gerät ist. Ja, und die fragt auch tatsächlich, was macht man mit diesem Ding und wie heißt das überhaupt? Und wir haben also mit 15,5 nochmal wieder einen Lehrgang gemacht, wie putze ich mir die Zähne? Und ich sage, am Anfang hätte ich wahrscheinlich, wenn ich kein Wissen gehabt hätte über FASD, hätte ich gedacht, das Kind will mich verarschen, im wahrsten Sinne des Wortes, ja? Warum weiß das das nicht? Wir putzen morgens und abends regelmäßig die Zähne. Wieso weiß sie das nicht mehr? Aber es ist tatsächlich so, dass es Wissen gibt, was die überhaupt nicht mehr abrufen können. Und dann ist man als Erziehender, ja, wird gewünscht, dass man das wieder von vorne erlernt. Und man muss es auch wieder von vorne erlernen, weil tatsächlich alles verloren gegangen ist. Es ist ja auch ganz häufig so, dass wenn man mit den Kindern unterwegs ist, sie auf einmal sich nicht mehr orientieren können. Man fährt wochenlang zur gleichen Therapie, parkt im gleichen Parkhaus, parkt auf dem gleichen Parkplatz, ja, verlässt das den Parkplatz durch die gleiche Tür und will zur Therapie und das Kind weiß auf einmal nicht mehr, wo die Therapieeinrichtung ist. Links drei Häuser weiter auf der rechten Seite. Ja, und dann denkt man auch immer, hallo, wir sind jetzt schon 2 Jahre hier in therapeutischer Behandlung. Wieso weißt du den Weg nicht mehr? Aber das ist so, wenn man ein Gespür dafür kriegt und wenn man so allmählich auch weiß, wie so das Gehirn dieser Kinder funktioniert, nimmt man es nicht mehr persönlich, sondern man sieht, aha, wir fangen nochmal hier von vorne an. Wir machen nochmal einen neuen Lehrgang in Orientierung. Ja, wo ist mein Therapeut?
Das finde ich passt auch schon so ganz gut zu unserer nächsten Frage, das Thema Mythen. Lass uns gerne teilhaben, was dir so in den letzten Jahrzehnten begegnet ist, auch an Mythen über FASD, an Ideen. Da bin ich ganz gespannt, was du für Erfahrungen gemacht hast.
Also ich sage, das größte Mythos ist immer noch in den ersten 2 Wochen der Schwangerschaft passiert schon nichts. Also das würde ich erheblich bestreiten. Und wenn, dann sind es die 2 Wochen vor der Zeugung, wo nichts passiert. Ja, das ist so etwas, dann dieses auch des Mythos, dass wir als Eltern von Kindern mit FASD nicht in der Lage sind, die Kinder zu erziehen. Ich habe mal irgendwann gehört, FASD ist die Modediagnose für Pflege- und Adoptiveltern, die nicht erziehungsfähig sind. Das hat mir also gewaltig wehgetan. Das sind so, ich sage, oder auch dieses, also früher hätte der einen Arsch voll gekriegt und dann würde das wesentlich besser laufen.
Früher gab es auch kein FASD, Gisela.
Nein, nein, früher gab es ja kein FASD. Das ist ja erst jetzt aufgestanden, weil es uns gibt und weil wir immer wieder den Finger in diese Wunde pieken. Aber ich sage, also das sind so alles so diese Sachen, ja. Du bist nicht in der Lage, du kannst nicht. Und was mich also auch immer wieder sehr ärgert, ist, dass unsere Menschen mit FASD so verteufelt werden und als so schwierig dargestellt werden. Also ich selber kann sagen, Menschen mit FASD sind ganz tolle Menschen. Ja, ich sage, ich möchte keins meiner Kinder missen. Und ich sage, sie können total empathisch sein. Die haben so tolle Qualitäten. Ja, aber ich sage, wir sind ganz häufig ja immer so sehr defizitorientiert und sehen diese guten Sachen unserer Kinder nicht. Ja, ich sage, ich habe ein Kind gehabt, das konnte, ja, das hat in Straßenschuhen einen 10-Kilometer-Lauf gemacht und hat in ihrer Altersklasse gewonnen. Das hätte eines meiner hirnorganischen Kinder überhaupt nicht geschafft, weil das im Vorfeld reflektiert hätte. Wie lang ist die Strecke? Wie viel Einsatz muss ich bringen? Ja, da ist so der Mensch mit FASD, der läuft einfach mal los und schafft das dann auch. Das sind so Sachen, die ich immer wieder faszinierend finde. Oder diese extrem gute Musikalität. Ja, eins meiner Kinder hat ein musikalisches Gehör. Dann habe ich einen großen Künstler dabei, der kann total toll malen. Ich sage, da gibt's so viele super Sachen, die unsere Kinder können, aber die gehen immer wieder ins Hintertreffen. Nicht jedes Kind mit FASD hat durchgängig Impulskontrollverluste. Mhm.
Ein Mythos, wo ich noch anschließen kann, ist, dass FASD sich verwächst.
Ja, das
ist mir auch schon einige Male begegnet. Ja, verwächst das, sich doch irgendwann, wenn die ausgewachsen
ja,
sind.
Ja, aber das steht noch in einem Buch von Professor Hermann Löser, dass es sich in der Pubertät auswächst.
Da kommt das her, okay.
Und Professor Löser hat es leider nicht mehr revidieren können, weil er dann verstorben ist. Also seine Langzeitstudien hat er vorgestellt und hat sie aber nicht mehr verschriftlichen können. Er hat tatsächlich dann gesagt, dass er das revidieren muss. Er hat festgestellt, dass es sich nicht auswächst und dass es sich auch nicht ausheilt. Viele Menschen mit FASD werden ruhiger, gesetzter, wenn sie so an die 30 herangehen. Aber trotz alledem bleiben viele Verhaltensweisen ihr Leben lang bestehen.
Also das war gerade bei in der Arbeit mit Jugendlichen, wenn es dann so Richtung Berufswahl ging. War das ein Mythos, der uns immer wieder oder mir immer wieder begegnet ist? Ja, die sind ja jetzt bald volljährig, das verwächst sich doch. Und wieso müssen wir denn da jetzt nochmal schauen, was beruflich möglich ist? Das könnte eine Erklärung sein, dass sie vielleicht diese Literatur studiert haben vorher.
Ja, ich sage, also es wächst sich wirklich nicht aus. Aber ich sage, was auch ein Mythos ist, das ist mir, fällt mir gerade ein in diesem Zusammenhang. Menschen mit FASD sind grundsätzlich geistig beeinträchtigt. Mhm. Das ist auch ein Mythos. Die meisten Menschen mit FASD haben einen durchaus normalen Intelligenzquotienten, haben aber aufgrund des FASDs ganz häufig große Probleme, diesen Intelligenzquotienten effizient einzusetzen. Ja, ich sage, ich habe einen studierten Musiker in der Erwachsenengruppe und dieser sagte immer, der hat echt das musikalische Gehör, aber er kann nicht komponieren. Also der sagt immer, meine Mutter hat mir die Fähigkeit des Komponierens weggetrunken. Mhm. Ja, oder ein Betriebswirt, der alles macht, solange er keinen Publikumsverkehr hat. Ein super Arbeiter ist, aber er kann keinen Publikumsverkehr haben, weil er da in seiner Naivität ganz häufig Fehler macht.
Ich habe ähnliche Situationen erlebt, auch mit Jugendlichen, die eine Berufsausbildung gemacht haben, die teilweise zu den Klassenbesten gehörten, Ausbildung mit Bravour abgeschlossen haben, Situationen erlebt, dass sie in ihrer Berufsschulklasse anderen MitschülerInnen das Thema erklären mussten und da wirklich eine Meisterleistung abgeliefert haben, auch oft über ihre Grenzen hinausgegangen sind, um zu zeigen, hey, ich kann es. Alle sagen, ich kann es nicht, aber ich möchte es euch beweisen. Ich aber dann leider auch oft feststellen musste, wie dann andere Bereiche hinten rüberfallen. Ne? Also dann war es teilweise, dass im Beruf 120% gegeben worden ist. Man hat mit Bravour Dinge abgeschlossen, aber die Versorgung für sich selbst war dann nicht mehr möglich, so am Ende des Tages. Dann waren die Batterien nicht nur leer, die waren im Minus. Und wir haben das immer verglichen in unserer Arbeit mit, Montag ist die Batterie schon bei -10. Die Nacht reicht nicht aus, um auf 100 zu kommen, sondern dann vielleicht auf 70. Es werden wieder so viel 120% gegeben. Und wo sind wir dann am Ende der Woche? Weil wenn 5 Tage so immer wieder über die Grenzen hinaus, das war teilweise das wirklich dann so einfach dieses für sich selbst sorgen, Körperhygiene, Essen, dass das dann wirklich große Herausforderung war für die betroffenen Menschen, jungen Menschen dann, weil der Akku einfach sowas von empty war.
Ja, und das passiert immer wieder. Das passiert im Kindergarten schon, das passiert auch in der Schule, weil ich behaupte, ich vergleiche ganz häufig zwischen meinen leiblichen Kindern und meinen aufgenommenen jungen Menschen, dass das, wofür meine leiblichen Kinder vielleicht 75% ihres Einsatz geben mussten, dafür mussten meine Kinder mit FASD mindestens 190% geben. Und wenn ich mir diese große Anstrengungsleistung für etwas Normalität anschaue, dann ist es auch kein Wunder, wenn so ein Kind in der Schule total gut läuft, alles ganz super macht, ja, und der kommt nach Hause und das, das Akku ist entladen. Ich behaupte dann immer, die Frustrationstoleranz ist empty man ist ganz hochgefahren, man hat so viel Druck im Unterricht aufgebaut und das muss man erstmal abladen. Ja, und da müssen wir als Erziehende gucken, wo hat dieses Kind die Möglichkeit, diese Energie, die es da sich angestaut hat, erstmal abzuladen. Mhm. Ich sage, muss man in den Wald gehen? Muss das Kind schaukeln? Muss das Kind 5 Runden rennen? Und das sind so alles Sachen, ich sage, so ein Notfallset ist da manchmal ganz häufig nötig, so auch bei deinen Erwachsenen, die du beschreibst, so dass die Kinder ihr Akku wieder aufladen können, wieder auf Null kommen, also in neutraler Stellung. Mhm. Und das ist manchmal für uns Außenstehende ganz schön schwierig zu verstehen. Warum ist das Kind nach 5 Stunden Unterricht so auf? Warum ist es so gefrustet? Warum ist es so gereizt? Ja, wenn ich den ganzen Tag Hochleistung verbringe, brauche ich auch irgendwo mal etwas, um wieder runterzufahren, um auf Normalstand zu kommen.
Sprechen wir denn bei FASD auch von einem Spektrum? Also gibt es leichtes FASD, schweres FASD? Es gibt ja offensichtlich Kinder, die auch zur Schule können, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch welche dann gibt oder Menschen generell, die nicht fähig sind, zur Schule zu gehen oder normal Beruf zu erlernen.
Also wir haben ja unter dem Oberbegriff FASD fallen 3 Diagnosen. Das ist einmal das FAS. Hier schaut man nach Größe und Gewicht. Wenn diese Größe und Gewicht unterhalb der 10. Perzentile ist, gibt es da ein FASD. Also eine 4 für, das ist die Diagnostik, richtet sich nach einem Zahlensystem. Will ich jetzt hier gar nicht ganz groß ausführen, aber ich sage, das nächste sind Veränderungen im Gesicht, an Auge und Mund, ja, also kurze Lidspalten. Hier die Falte zwischen Nase und Mund ist bei den Menschen mit FASD verstrichen oder gar nicht vorhanden. Und auffällig ist eben halt eine schmale Oberlippe. Als nächste Säule kommen die Veränderungen am zentralen Nervensystem dazu. Das sind die Veränderungen am Gehirn, an der Intelligenz, am Verhalten. Auch dafür gibt es Testungen, die in der Leitlinie vorgeschrieben sind. Und die 4. Säule zur Diagnostik ist der gesicherte oder nicht gesicherte Alkoholkonsum der Mutter. Hier fragt sich ganz häufig jemand, warum steht da jetzt gesicherter oder nicht gesicherter Alkoholkonsum der Mutter? Wir haben in den Leitlinienkonferenzen festgestellt, dass es viele Menschen gibt, wo ein Verdacht auf FASD da ist, aber man kann nicht diagnostizieren, weil man nicht weiß, ob die Mutter getrunken hat. Wir haben hier viele Kinder aus den Ostblockstaaten, aus Südafrika, aus Brasilien, die hier adoptiert worden sind oder die hier auch auf welchen Wegen auch immer hingekommen sind, wo wir keine Biografiearbeit machen können, wo es keine Klinik gibt, die einen Geburtsbericht hat. Und da ist eben halt, wenn diese 4 Säulen alle gut erfüllt sind, kann man diagnostizieren ohne, dass man weiß, dass die Mutter Alkohol getrunken hat. Beim partiellen fetalen Alkoholsyndrom fällt die Größe- und Gewichtssäule weg. Hab dann noch die Gesichtsveränderungen, die Veränderung am Gehirn. Auch hier gesicherter oder nicht gesicherter Alkoholkonsum. Das Einzige, wo ich ganz sicher sein muss, dass die Mutter getrunken hat, ist eine Diagnose, die ARND heißt, alkoholbedingte neurologische Entwicklungsstörung. Und hier ist die fordert die Leitlinie tatsächlich Wissen über den Alkoholkonsum der Mutter. Ja, das muss aber nicht im Geburtsbericht stehen, sondern da reichen Fotos aus, wenn Mutter hochschwanger getrunken hat, aber auch Berichte vom näheren Umfeld, dass Mutter zum Beispiel viel auf Partys war und Ähnlichem. Ja, das so als.
Und so in der Alltagserfahrung würdest du sagen, da gibt es durchaus Abstufungen oder kann man das gar nicht so sagen?
Also dieses leichte FASD wird ja ganz häufig als ARND bezeichnet. Aber so als Mutter kann ich sagen, im Prinzip ist es mir egal, wie groß oder wie schwer mein Kind ist, wie die Gesichtszüge meines Kindes sind. Ich sage, es ist die Verhaltenssäule, die meinen Alltag so schwierig macht. Das Nicht-Lernen, das Nicht-Planen-Können, überhaupt nicht geistig flexibel sein. Ja, wenn mein Kind von der Schule nach Hause kommt und es erwartet ein Mittagessen und ich sage, du, ich muss den anderen jetzt von der Schule abholen, du musst jetzt in mein Auto einsteigen, ist mein Tag gelaufen. Und der des Kindes auch. Ja, diese geistige Flexibilität, die ist ganz häufig auch nicht vorhanden. Und das,
du sagtest ja vorhin auch, dass ja 80% der oberen Mittelschicht irgendwie vermutlich auch Alkohol in der Schwangerschaft konsumiert haben. Ich frage mich, wie viele dann heute auch im Zuge von ja, Social Media, wo viel über ADHS und so weiter gesprochen wird, mit solchen Gedanken durch ihren Alltag laufen und sich dann fragen, hat mein Kind hat ADHS oder ist irgendwie auffällig, ob die überhaupt auf die Idee kommen, dass es da irgendwie dran liegen könnte.
Ich glaube, das ist schwierig, dass wir wieder bei der Stigmatisierung, ja, weil ja, der erste Schritt ist,
Das Eingeständnis,
ich habe womöglich während der Schwangerschaft wissend, unwissend
getrunken.
Ich glaube, das ist nämlich für viele halt eine super Hürde, wo ich mir wünschen würde, dass wir mit dieser Folge auch diese Hürde ein bisschen minimieren können. Mhm. Wirklich zu schauen, weil es geht ja auch am Ende des Tages darum, was braucht das Kind, was benötigt das Kind, ne? Ich weiß, wir beide hatten ja auch schon mal das Thema, dass auch bestimmte ADHS-Medikamente auch häufig bei FASD eingesetzt werden, ja, mit guten Ergebnissen. Aber dennoch geht es ja auch um das Verständnis. Also wieso reagiert mein Kind gerade so? Wieso funktionieren Dinge im Alltag nicht? Ist einfach hilfreich, da auch nochmal das Wissen zu haben, was könnte dahinter stecken. Und vielleicht schaffen wir es ja mit dieser Folge, diese Hürde ein bisschen zu senken und das vielleicht auch betroffene Personen, die bei sich die Idee haben, die vielleicht schon erwachsen sind oder Jugendliche, aber auch Eltern, die die Idee haben, boah, irgendwie weiß ich nicht. Ja, vielleicht auch nochmal da so ein bisschen
drüber nachdenken. Ich glaube halt, dass viele denken, das wirst du besser wissen als ich, ach nee, mein Kind ist ja nicht behindert zur Welt gekommen. Das ist ja nicht geistig behindert. Da ist nichts schiefgelaufen mit den 2 Gläsern Vino, die ich mir da gegönnt habe. Dass man dann das auch komplett für sich abgehakt hat. Ja. Selbst wenn man das weiß und vielleicht sogar so weit verdrängt, dass man gar nicht mehr sich daran erinnern kann.
Ja, ich glaube, das ist passiert ganz häufig, dass ja, man, ich sag, man sieht es ja nicht auf dem ersten Blick, dass das Kind FASD hat, es sei denn, es hat eben halt das Vollbild mit den Gesichtsveränderungen, mit der kleinen Größe und dem kleinen Gewicht.
Ja, und dieses Spektrum, was du vorhin sagtest, ne? Also wirklich von junge Menschen habe ich begleitet, da habe ich erst nach ein paar Wochen festgestellt, okay, jetzt kann ich verstehen, wieso diese Diagnose hier in der Akte steht. Das habe ich lange nicht, das konnte lange auch kompensiert werden, maskiert werden. Aber ja, auch junge Menschen, die ich das erste Mal begegne und für mich sofort weiß, okay, ja, die Diagnose steht.
Ja, hier musst du jetzt anders vorgehen. Mhm. Ja, normale Pädagogik funktioniert nicht ganz so gut. Positiv erziehen ist hier wirklich sehr hilfreich. Und also positiv erziehen, damit meine ich klar zu sagen, was ich möchte, nicht zu umschreiben und nicht zu erwarten, dass mein Kind in der Lage ist, Fehlverhalten zu reflektieren und aus der Reflexion zu einem positiven Verhalten zu kommen.
Und das ist halt in der Diagnostik dann, wenn ich mich selbst auf den Weg mache als Elternteil, weil ich feststelle, der Schulalltag funktioniert, nicht der Kinderalltag. Es gibt da immer wieder sehr herausforderndes Verhalten. Geht es bei der Diagnostik halt auch immer noch darum, ob der Alkoholkonsum gesichert ist. Und das ist zum Beispiel, wenn ich jetzt wieder in die Jugendhilfe schaue, oft sehr schwierig, dass wir als pädagogische Fachkräfte schon sagen, das ist unsere Verdachtsdiagnose. Wir erkennen da ganz viele typische Anzeichen. Wir machen uns auf den Weg einer Diagnostik und dann hapert es teilweise, weil wir zum Beispiel keinen Kontakt zum Herkunftssystem haben. Es gibt, man weiß nicht mehr, wo die leben. Also wir haben ja ganz, ist ja ganz vielfältig, wieso dieser Kontakt vielleicht nicht mehr besteht. Es gibt keinen gesicherten Alkoholkonsum oder aber auch, dass wir vielleicht Kindeseltern fragen und die dann sagen, nein, hat nicht stattgefunden. Und dann sind wir oft in so einer Sackgasse und können nicht weiter.
Ja, und deswegen haben wir ja versucht, diese Sackgasse mit einem Rechts- und Linksabbiegespur zu verlinken, so dass also im Prinzip auch dann, wenn ich das nicht mehr aufgrund, ich hatte es vorhin ja auch schon mal gesagt, dass ich es eben halt nicht beweisen kann, dass die Mutter getrunken hat, dass ich annehmen kann. Ja, alle, also das Kind hat Veränderungen an Auge und Mund, das Kind ist klein, leichtgewichtig und das Kind hat einen IQ, der ist relativ weit unten. Das Kind hat keine Möglichkeiten, ja, Handlungen vom Anfang bis zum Ende durchzuführen, das scheitert in etlichen Testungen, dann kann ich ja auch diagnostizieren ein FAS, ein partielles fetales Alkoholsyndrom ohne dass ich sicher weiß. Ich sage, eine Alternative hätte ich noch, indem ich das Kind humangenetisch untersuchen lasse. Es gibt Erkrankungen, genetische Defekte, die ein ähnliches Erscheinungsbild haben. Und wenn ich die durch eine Untersuchung ausschließen kann, bleibt ja im Prinzip dann nur noch ein FAS oder ein partielles fetales Alkoholsyndrom über. Und das, finde ich, ist in der Leitlinie eine sehr gute Idee gewesen, das zu machen. Ich sage, wie oft können wir nicht auf das Herkunftssystem des jungen Menschen zurückgreifen? Ich sage, und ich finde es wichtig, dass die Kinder die Diagnose erhalten, die sie auch benötigen. Mhm. Ja, es ist nicht so, dass in meinem Bekanntenkreis oder in meinem Umfeld alle Kinder ein FASD haben. Haben sie bestimmt nicht. Aber ich denke, dass ein Kind ein Recht darauf hat, zu wissen, warum es anders ist. Ja. Ich sage, wie mein Großer ist mit 19 diagnostiziert worden und seine Anmerkung, er ist selber darauf gekommen, dass er das haben könnte, aufgrund der jüngeren Geschwister, die auch die diagnostiziert waren. Und er sagte, das war wirklich, glaube ich, für ihn und auch für mich sehr erleichternd. Jetzt endlich weiß ich, warum ich anders bin wie die anderen. Es liegt nicht an mir in meiner Person, sondern es liegt in meiner Vorgeschichte begründet, dass ich anders bin. Ich kann im Prinzip, kann ich nichts dafür, dass ich anders bin. Mhm. Ja, und das ist, glaube ich, für die Kinder nochmal sehr erleichternd zu wissen, warum sie anders sind. Und ich sah in den Familienfreizeiten, wo wir ganz viele Menschen mit, junge Menschen mit FASD haben, erlebe ich es auch ganz häufig, dass die Kinder mir nochmal ihre Behinderung, FAS, PFAS erklären. Und ich finde das immer so toll, wenn die dann selber sagen, so als Selbstvertreter, hör mal Gisela, wenn du mit Menschen mit FASD zu tun hast, dann solltest du doch bitte darauf achten, zum Beispiel, dass wir auch verstanden haben, was du uns sagst, ja. Ich sage nicht, weil wir, und dann kommt tatsächlich von denen, auch wenn wir das Wort für Wort wiedergeben können, heißt das noch lange nicht, dass ich weiß, was du von mir willst. Ja, und dann grinse ich immer und denke, wie schön, dass ihr das auch so selber sehen könnt und mir sagen könnt. Ich sage, was seid ihr für bezaubernde Menschen, dass ihr eigentlich so gut und so klar mit eurer Behinderung umgehen könnt.
Du hast gerade von deinem, von dem 19-jährigen Sohn gesprochen. Nun ist er dann ja volljährig gewesen. Wir begleiten ja nicht nur junge Menschen, die minderjährig sind. Dann haben wir ja noch ganz andere Möglichkeiten bzw. Anlaufstellen. So, und dann werden sie volljährig und ich habe das Gefühl, dann wird es schwieriger. Hast du Tipps, wenn wir jetzt beispielsweise Volljährige haben, die zuhören und sich denken, hey, ich möchte mich da doch nochmal auf den Weg machen? Gibt es da Anlaufstellen?
Es gibt Anlaufstellen, aber aufgrund dessen, dass sich so viele Erwachsene jetzt auf den Weg machen. Ich glaube, im Moment ist aktuell die älteste Patientin, die noch ein FASD diagnostiziert bekommen hat, 67 Jahre alt. Das sind Menschen, Erwachsene, die sich ihr Leben lang gefragt haben, warum muss ich mich so anstrengen und warum gelingt mein Leben nicht so wie das meiner Geschwister, des Nachbarn oder ähnliches. Und die eigentlich auch Klarheit haben wollen, warum ihr Leben nicht so gelungen ist. Aber wir haben leider für Erwachsene nur in Deutschland 6 Stellen zur Diagnostik. Wir hoffen jetzt auf eine 7.
Wow.
Und die haben alle in der Zwischenzeit Wartezeiten von über 2 Jahren. Das heißt, man muss sehr geduldig sein und man muss also wirklich abwarten können, bis man da dran ist. Ich sage, die meisten haben die Idee und möchten am liebsten morgen schon wissen, warum es so ist, wie es ist oder warum es eben halt nicht so ist. Aber es dauert eben halt, weil es einfach viel zu wenig Ärzte, viel zu wenig MVZs, medizinische Versorgungszentren für Menschen mit Beeinträchtigungen gibt, die diagnostizieren können. Und es dauert eben halt. Aber ich glaube, der Weg ist sehr hilfreich, denn ich glaube ja immer noch, ein Leben mit oder ohne Diagnose kann verändernd sein.
Kann man denn über euren Verein, auch wenn man vielleicht schon einen Verdacht hat, in Kontakt kommen, dass man da mindestens schon mal irgendwo andocken kann?
Das kann man. Wir haben seitens des Vereines viele Selbsthilfegruppen in Deutschland weit verteilt. Aber wir haben auch zum Beispiel für Erwachsene und wir nehmen auch Erwachsene mit, die nur einen Verdacht haben, dass sie eine Diagnose haben.
Oder ich auch für mein Kind vielleicht. Ja,
also ist er. Wir machen dort immer am letzten Juli-Wochenende ein Wochenende für Erwachsene mit FASD und deren Bezugsperson in der Jugendherberge in Fulda. Und das ist ganz häufig unheimlich fruchtbar, weil sich die Menschen mit FASD austauschen. Jeder denkt ja, ich bin hier ganz alleine auf weiter Feld und Flur. Ich kenne gar keinen, der diese Behinderung auch hat. Und das ist so eine, ja, ich sag, die Gruppen, Mitglieder verändern sich, aber es sind auch immer wieder welche dabei, die schon lange mit dabei sind. Aber die haben so tolle Ideen. Ich sage, ich habe ihn leider nicht mitgebracht, aber die haben einen Flyer von Profis entwickelt, wo sie uns erzählen wollen, wie wir mit ihnen umgehen sollen. Und da sind so viele hilfreiche Tipps für den Alltag drin entstanden, dass ich den auch ganz gerne frischen Eltern mit Diagnose mitgebe, weil das ist ja im Prinzip das, was sie auch gebrauchen. Ja, und für unsere Familien bieten wir immer über das Christi-Himmelfahrts-Wochenende eine Familienbildungsfreizeit an in Fulda. Die ist immer sehr beliebt und auch dort ist einfach auch gegeben, dass sich sowohl die Eltern, egal welcher Couleur Eltern, austauschen können, aber auch die Kinder und Jugendlichen können sich austauschen. Wie geht es dir? Wie geht es mir? Und das ist also auch immer total ja interessant und befruchtend dort. Mhm. Also ich freue mich immer drauf und ich sage, ich bin jetzt auch wieder ganz gespannt auf unsere Familienbildungsfreizeit, was es dort geben kann. Ich sage, und was natürlich vor Ort ganz häufig auch angeboten wird, ist der Austausch in Selbsthilfegruppen für Eltern, Pflegeeltern, Adoptiveltern, Profieltern, ja, da sind alle selbstverständlich willkommen, die Hilfe und Unterstützung benötigen.
Darüber hinaus, du bist ja auch regelmäßig bei uns in der Backhausakademie. Da kann ich schon mal sagen, im zweiten Halbjahr bieten wir auch noch mal was an, wo du und eine weitere Kollegin bei euch aus von FASD Deutschland auch noch mal einen Abend anbieten für alle Leute, die also nicht bei uns angestellt sind, können da auch kostenlos noch mal an so einem Abend teilnehmen, um da einfach Wissen von euch zu bekommen, aber auch nochmal in den Austausch zu kommen. Ne? Also auch da nochmal kurz Werbeunterbrechung, gerne die Buchungsseite der Backhausakademie checken. Da werden nämlich derartige Termine dann auch veröffentlicht, wo sich Interessierte anmelden können.
Sehr gut, kleiner Service-Hinweis an der Stelle. Also vielleicht zum Abschluss jetzt so langsam, muss man leider schon wieder daran denken, dass es gleich zu Ende ist. Was sind denn so Alltagshilfen? Gibt es Therapiemöglichkeiten? Also wenn es dann so ist, dass man da hingekommen ist, diese Diagnose zu kriegen, ja, worauf müsste ich mich dann einstellen oder was könnte dann so der Lebensentwurf sein?
Es gibt natürlich keine Heilung des FASDs, aber es gibt Möglichkeiten, mit geeigneten Therapien den Alltag besser zu gestalten. Wir haben zum Beispiel Logopädie, ja, viele unserer Kinder mit FASD haben eine gestörte Mundsensorik, aber auch eine gestörte Mundmotorik, so dass es immer wieder Probleme gibt mit dem Schlucken, Sprechen, Kauen. Ja, und da ist es also ganz hilfreich, Logopädie zu bekommen, so dass also man auch dort als Eltern nochmal lernt, was kann ich tun, wenn mein Kind nicht kaut? Was kann ich tun, wenn mein Kind bestimmte Sachen überhaupt nicht ertragen kann? Ich sag, mein Jüngster isst zum Beispiel überhaupt gar kein Brot. Der findet Brot, kann der überhaupt nicht aushalten im Mund, von jeher nicht. Der ist 10, der hat bis jetzt, wenn es hochkommt, isst er ein selbstgebackenes Kürbisbrot mal. Ja, aber ansonsten Brot nie. Und auch das ist einfach wichtig zu wissen, dass diese Kinder einfach da anders sind wie wir, ein anderes Gefühlsleben haben. Was ich auch gut und gerne immer wieder empfehle, ist Ergotherapie, weil Ergotherapie den Menschen mit FASD ganzheitlich sieht. Ja, Ergotherapie kann dazu führen, dass die Kinder sich besser wahrnehmen können, dass die Kinder sich besser sehen im Raum. Ja, wir haben hier in Ling-Werbung auch mal. Wir haben hier eine wunderbare Ergopraxis, die auch Reittherapie anbietet. Und ich finde also tiergestützte Therapie hier, aber bitte, das Tier muss groß genug sein. hilft unseren Kindern auch ungemein, weil ja die Interaktion zwischen Tier und Mensch ist ja ganz häufig nonverbal. Meine Kinder haben dort in der Ergotherapie ganz häufig Kontakt mit dem Pferd und dieses Pferd agiert sofort, wenn das Kind unaufmerksam ist. Ja, dann macht das Pferd einen Fehlschritt und dann merkt man so richtig, wie das Kind sich wieder durchrappelt und wieder bei der Sache ist. Ja, für Kinder mit FASD und einem ganz schlappen Muskeltonus empfehle ich selbstverständlich auch Krankengymnastik. Ja, aber wichtig ist auch, dass man nur die Therapieform nutzt bei den Kindern, die das Kind jetzt zum aktuellen Zeitpunkt der Entwicklung auch benötigt. Ich sage ganz wichtig, je kleiner das Kind ist, Frühförderung mit einzubeziehen, die dann auch nochmal ganzheitlich aufs Kind guckt. Und eventuell, weil ein FASD kommt ja nicht allein, das bringt ja auch noch ganz häufig Traumata, Bindungsstörungen, gesundheitliche Probleme mit, dass man sich gut vernetzt mit einem SPZ vor Ort, ja, mit einem Kinderarzt, der eventuell auch weiß, was FASD ist und was FASD ausmacht. Das finde ich, ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und von dort aus werden ja dann auch geschaut, welche Therapien sind für den Menschen, für das Kind mit FASD nötig.
Und dann, wenn ich jetzt nochmal ergänzen darf, so für den Alltag, Wissen bei Personen, die betreuen, hilft ungemein. Also ja, das ist, finde ich, wirklich auch nochmal ein ganz großer Punkt, weil dann kann ich auch wertschätzend begleiten. Wenn ich ein Wissen dafür habe, wieso sind bestimmte Dinge gerade so? Also jetzt in der Traumapädagogik spricht man dann ja beispielsweise auch von einem guten Grund dahinter. Ja. Wenn ich das Verständnis entwickle, macht das schon mal ganz viel mit meiner Haltung und wie ich begleite. Und was ich auch festgestellt habe, war wirklich auch Struktur, dass Dinge vorhersehbar sind. Platt gesagt war das immer, ein junger Mensch muss morgens schon wissen, wie der Tag endet, ne? Also, dass wir Vorhersehbarkeit schaffen in dem Alltag. Da gibt's ja auch ganz viele Hilfsmittel wie Metacom-Symbole, Wochenpläne, sonstiges. Aber dass wir auch da wirklich eine Transparenz schaffen. Wie läuft der Tag heute? Man kann sich darauf einstellen, nicht nur den Tag, idealerweise eher die ganze Woche. Das hat auch immer ganz viel Konflikte schon vorher rausgenommen, weil junge Menschen nicht überraschend so, ich komme jetzt übrigens, du hast gleich einen Zahnarzttermin, jetzt ins Auto, wir müssen los, wir sind auch schon spät dran, sondern da auch wirklich so eine Vorhersehbarkeit zu schaffen.
Ja, ich sag, es gibt dieses berühmte Zitat, ich weiß gar nicht, welche meiner Kollegin das entwickelt hat. Struktur ist der Kleber, der das Leben eines Menschen mit FASD zusammenhält. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man das so immer wieder vorhersehbar macht. Ich sag, bei uns ist es so, dass also das Kind oder die Kinder jeden Morgen erstmal fragen, was steht heute auf dem Programm. Ein Wochenplan ist manchmal ein bisschen zu überfordernd, aber ich sag so, wenn wir in den Urlaub fahren, das wird markiert im Kalender in Pink und dann wissen sie also, wenn da Pink kommt, dann fahren wir irgendwo hin und jetzt, wo sie lesen können, können sie auch lesen, wo es hingeht. Mhm. Ich sage, wir fahren ganz häufig an den gleichen Ort, weil dann ist es einfacher. Aber ich sage, wenn es neu ist, dauert es eben halt 2 Tage, bis sie sich dran gewöhnt haben. Und dann geht's weiter. Ich sage, wichtig ist, dass man die Struktur dann auch mitnimmt.
Eine Sache habe ich noch so die ganze Zeit im Kopf, weil wir das vorhin nur ganz kurz einmal angerissen haben. Und zwar ist das die Scham der Mutter, die sicherlich ja auch viele Mütter oder auch Eltern dann als Paar davon abhalten, diesen Weg zu gehen, kann ich mir vorstellen. So nach dem Motto, dann muss ich mich da outen. Vielleicht magst du da noch was zu sagen, was du diesen Eltern oder dieser Mutter in dem Moment mitgeben möchtest. Muss ich überhaupt dann überall jedem das erzählen? Oder habe ich nicht eher dann auch Erleichterung für uns alle zu erwarten in der Familie?
Also dadurch, dass ich auch Kontakt mit leiblichen Müttern habe, kann ich sagen, dass die, die sich auf den Weg gemacht haben zur Diagnostik, das hinterher nicht bereut haben. Für sie wurde der Alltag einfacher. Okay, sie hatten immer noch das Gefühl, dass sie stigmatisiert werden von außen, aber ich glaube immer, dass sie das nicht mit Absicht gemacht haben. Ja, ich sage, Absicht würde ich keiner dieser Frau unterstellen. Ich sage, wir wissen alle, wie sehr wir hier in Deutschland zum Trinken angehalten werden, ja. Und wenn wir nicht mittrinken, sind wir außen vor. Und ich glaube, wir müssen als Gesellschaft wegkommen von dem Zeigefinger und draufzeigen, sondern sagen, boah, super gut. Also ich persönlich würde mit keiner leiblichen Mutter tauschen wollen, ja. Aber ich möchte diesen Müttern vermitteln, Mensch, super gut, dass du dich für dein Kind auf diesen Weg gemacht hast. Für das Kind ist, ich sag, für das Kind ist es wichtig zu wissen, was es hat und warum es anders ist. Und die Mutter braucht alle Unterstützung, wenn sie ihr Kind alleine selbstständig großzieht. Ja, die hat genau die gleichen Probleme und Schwierigkeiten wie wir Adoptiv- und Pflegeeltern. Und deswegen, der gehört alle Unterstützung und der höchste Respekt.
Das ist eigentlich das perfekte Schlusswort, finde ich. Also ich sehe das schon als Zitat irgendwie später auf unserem Feed. Ja, das ist einfach, ich finde das so schlimm, ne, dieses Stigma und dass man sich dann nicht traut, sich auf den Weg zu machen und dass dann vorrangig in der Kinder- und Jugendhilfe solche Diagnosen entstehen, weil das Kind dann in ein anderes System reinkommt. Ja. Aber das kann ja irgendwie nicht die Lösung sein und das System ist ja dafür auch nicht ausgelegt. So, ne?
Genau, und ich unterstelle zum Beispiel Eltern immer erstmal, dass sie nach bestem Wissen und Gewissen handeln.
Ja.
Und da ist jetzt wieder der Punkt Wissen. Ich habe das tatsächlich auch in meinem Umfeld erlebt, dass bei Untersuchungen während der Schwangerschaft auch dann vielleicht nochmal das Gläschen Sekt am Ende empfohlen worden ist, damit der Kreislauf in Wallung kommt, die Geburt losgeht.
Oh,
wo man denkt, das war dann 2024, 25, wo ich gedacht habe, hast du eine Zeitreise gemacht, so dass dir dein Gynäkologe, Gynäkologin das so noch sagt. Und wenn ich jetzt als Laie da sitze, vertraue ich erstmal auf eine Fachperson, die mir das sagt und denke, die wird das Wissen haben. So, also da auch nochmal der Aspekt, wie wichtig ist das Wissen, was ihr als Verein dann auch verbreitet. Ne?
Ja, ich sage, und trotz alledem, ich sage, der Arzt ist der Fachmann. Ich sage, wenn der abends der Schwangeren für jeden Abend ein Glas Rotwein empfiehlt, damit die Blutwerte besser sind, und diese Frau macht es, ja, wie geht's der, wenn sie dann ein Kind mit Vollbild FAS gebiert? Mhm. Ja.
Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also, ich würde vorschlagen, wir verlinken alles, was wir haben in den Shownotes, euren Verein. Ich glaube, ihr seid auch auf Social Media, auf verschiedenen Plattformen aktiv.
Ja.
Du hast auch Bücher geschrieben.
Mit meinen Kollegen zusammen,
genau.
Ja.
Die können wir auch nochmal verlinken. Und wenn, ja, du kannst uns gleich nach der Folge sonst auch nochmal sagen, ob es da noch Hilfestellungen, Hilfeeinrichtungen, irgendwas, Anlaufstellen, genau, das hat mir gefehlt. Das verlinken wir alles und ja, die Folge ist leider schon wieder zu Ende. Das Thema, das ist immer so, ist zu groß für eine Folge.
Ja.
Aber ich finde das ganz toll, dass wir darüber gesprochen haben. Und ich hoffe, dass wir einigen damit helfen konnten heute. Und vielen Dank, Gisela, dass du da warst und für deine Arbeit auch vielen Dank.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Vielen Dank.
Gut, dann ciao.
Bis demnächst.
Tschüss.